Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Durchbruch im Kanzleramt. Die deutsche Regierung beschließt den Atomausstieg innert 10 Jahren. Auftakt zur Sommersession. Die eidgenössischen Räte haben viel Außerordentliches vor sich. Zu viel, sagen Kritiker. Und FIFA-Präsident Sepp Blatter scheint auf dem besten Weg in eine weitere Amtszeit. Die Ethikkommission der FIFA spricht ihn frei. Sein Konkurrent ist nicht mehr im Rennen. Guten Morgen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Markus Amrain mit den Nachrichten.
Deutschland soll in den nächsten 10 Jahren schrittweise aus der Kernenergie aussteigen. Darauf haben sich Regierungsvertreter nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt. Demnach sollen die 8 ältesten deutschen AKWs abgeschaltet bleiben. Die 9 weiteren Werke sollen bis in spätestens 10 Jahren vom Netz gehen, wie Umweltminister Norbert Röttgen mitteilte. Das deutsche Parlament wird sich noch mit dem Vorschlag der Regierung befassen. Die Ethikkommission des Weltfußballverbandes FIFA will kein Verfahren gegen Präsident Sepp Blatter einleiten. Hingegen suspendierte die Kommission Mohammed bin Hammam aus dem Exekutivkomitee. Hammam hatte neben Blatter ebenfalls für das Präsidium der FIFA kandidiert. Er zog sich gestern aber zurück. Auch FIFA-Vizepräsident Jack Warner wurde suspendiert. Die Ethikkommission will genauer untersuchen, ob bin Hammam und Warner versucht haben, Stimmen für die Präsidentenwahl vom Mittwoch zu kaufen. In Belgrad haben mehrere tausend Personen gegen die Verhaftung von Ex-General Ratko Mladic demonstriert. Die Kundgebung endete in einem Tumult. Polizisten hätten die Demonstration auflösen wollen und seien darauf mit Steinen beworfen worden, meldet die Polizei. 12 Personen seien verletzt und 70 festgenommen worden. Mladic war am Donnerstag verhaftet worden. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag will ihn wegen des Massakers von Srebrenica zur Verantwortung ziehen. In der marokkanischen Metropole Casablanca hat die Polizei mit Gewalt auf eine Demonstration von Regierungsgegnern reagiert. Die Polizei habe Schlagstöcke eingesetzt. Mehrere Dutzend der rund 15.000 Protestierenden seien verletzt worden, sagten die Organisatoren. Die Aufständischen in Marokko fordern, dass die Macht von König Mohammed eingeschränkt wird. Dieser hat eine Kommission ins Leben gerufen, die im Juni mögliche Reformen aufzeigen soll. Der FC Sion hat zum 12. Mal in seiner Vereinsgeschichte den Cup-Final gewonnen. Die Walliser besiegten im Basler St. Jakob Park Neuchâtel Xamax mit 2:0. Die beiden Tore fielen schon kurz nach Spielbeginn, in der 2. Minute durch Sio und in der 6. Minute durch Wanchak. Es war der 12. Cup-Sieg des FC Sion bei 12 Finalteilnahmen. Fast 134.000 Personen haben dieses Jahr am eidgenössischen Feldschießen teilgenommen. Das sind rund 1.400 weniger als vor einem Jahr. Der Schweizer Schießsportverband äußerte sich dennoch zufrieden. Der Rückhalt in der Bevölkerung sei vorhanden, die Tradition werde aktiv gelebt. 27 Schützen und eine Schützin schafften mit dem Gewehr das Punktemaximum, 16 Schützen mit der Pistole. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index unverändert bei 9.522 Punkten. Der Dollar wird zu 85,19 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2171 Franken bzw. zu 1,4289 Dollar. Das Wetter. Heute ist es meist sonnig. In den Bergen in der zweiten Tageshälfte gibt es lokal Gewitter bei 27 Grad.
Guten Morgen, Sie hören die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. In einer langen Nachtsitzung hat die deutsche Regierung über den Atomausstieg entschieden. Sie hat beschlossen, innert gut 10 Jahren alle deutschen AKWs vom Netz zu nehmen. Wie soll das konkret gehen? Das habe ich unseren Mitarbeiter in Berlin, Fritz Dinkelmann, gefragt.
Klar ist, dass die Regierung von Angela Merkel sich nun auf einen festen Zeitplan für die sogenannte Energiewende festgelegt hat. Und der ist praktisch identisch mit dem, was die Ethikkommission heute Morgen offiziell verkünden wird. Atomausstieg bis in 10 Jahren. Die FDP hatte sich gegen ein festes Ausstiegsdatum gesperrt. Nun ist die Union den Liberalen insofern entgegengekommen, dass die meisten Atomkraftwerke bis in 10 Jahren abgeschaltet werden. Sollte es aber bei der Energiewende Probleme geben, würden die letzten 3 Meiler 1 Jahr später vom Netz genommen, also 2022.
Sie sprechen allfällige Probleme an. Was sind denn die größten Herausforderungen, um die Energiewende in Deutschland zu vollziehen?
Das größte Problem ist das enge Zeitfenster. In rund 10 Jahren muss das Stromnetz massiv ausgebaut werden, um Windstrom von den Küsten in die Industriezentren im Süden zu transportieren. Rund 4.500 Kilometer Stromautobahnen müssen gebaut werden. Das allein aber genügt nicht. Es braucht auf dem Weg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien auch neue Gaskraft, neue Kohlekraftwerke und etwa den Bau von Stromspeichern. Auch da will die Regierung aber Dampf machen, und zwar mit gesetzlichen Regelungen, die eben schnellere Planungen und auch dann die Realisierung dieser Infrastrukturmaßnahmen ermöglichen.
Nun wurden ja nach der Katastrophe von Fukushima 7 Atomkraftwerke bereits abgeschaltet. Was geschieht mit diesen?
Die 7 ältesten Meiler bleiben abgeschaltet, plus der Problemreaktor Krümel. Allerdings wollen Union und FDP für den Fall von Engpässen mindestens eines dieser Werke bis 2013 Standby halten, also als Puffer für den Fall, dass es zu Versorgungsengpässen kommen sollte.
Die Oppositionsparteien sind in der Nacht bereits über die Pläne der Regierung informiert worden. Haben diese schon reagiert und allenfalls wie?
Also für die Kanzlerin wäre es wirklich ein Triumph gewesen, wenn sie heute hätte verkünden können, es ist gelungen, auch SPD und Grüne ins Schiff zu nehmen. So aber ist es vorläufig noch nicht. Die Opposition bleibt skeptisch, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil eben manche Meiler in diesem Standby-Betrieb gehalten werden sollen. Daran macht SPD-Chef Sigmar Gabriel seine Kritik fest. Er sagte, diese Idee habe mit der technischen Wirklichkeit wenig zu tun. Und der grüne Fraktionschef Jürgen Trittin hat wörtlich gesagt, die Hintertüren sind noch nicht zu, womit sich dieser Zweifel manifestiert. Man glaubt dieser Regierung nicht wirklich, dass sie tatsächlich diese Energiewende so schnell umsetzen will.
Es ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wie endgültig ist dieser Entscheid?
Es lässt sich schon sagen, es ist definitiv. Die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder hat vor Jahren den Atomausstieg beschlossen mit einem ähnlichen Zeitfenster. Nun wollen auch Konservative und Liberale, auch die Linke, den raschen Ausstieg. Insofern lässt sich sagen, ja, das gilt jetzt. Was allerdings nicht zwangsläufig bedeutet, dass nun auch alles so zügig und reibungslos abläuft, wie man sich das erhofft.
Aus Berlin war das Fritz Dinkelmann. In die Schweiz. Die eidgenössischen Räte treffen sich ab heute in Bern zur Sommersession. Das Ungewöhnliche, der ordentliche Ratsbetrieb wird nicht weniger als 5-mal für besondere Traktanten unterbrochen. In der 2. Woche beispielsweise steht im Nationalrat eine außerordentliche Session zum Thema Atomausstieg an. Es seien zu viele außerordentliche Sessionen geplant, wird nun kritisiert. Zum Beispiel vom Ständeratspräsidenten. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Außerordentliche Sessionen in der ordentlichen Session gibt es in diesen Tagen vor allem im Ständerat. Dabei geht es um die Themen Energie, Europa und um die umstrittene Unternehmenssteuerreform. CVP-Ständeratspräsident Hans-Heiri Inderkum sagt,
dass es dann gleich 3 sind an der Zahl, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Rekord.
Schon in der ersten Bundesverfassung von 1848 gab es zwar die Möglichkeit, außerordentliche Sessionen einzuberufen, doch das Instrument werde erst in den letzten Jahren immer öfter eingesetzt, so Inderkum.
Ich kann mich des Eindrucks schon nicht erwehren, dass in letzter Zeit, ich würde jetzt nicht gerade von Missbrauch sprechen, aber dass dieses Institut der außerordentlichen Session doch strapaziert wird.
strapaziert von parteipolitischen Überlegungen, denn links wie rechts wissen, dass man mit außerordentlichen Sessionen außerordentlich viel Aufmerksamkeit erlangen kann. Was in der Chambre de Réflexion im Ständerat nicht gut ankommt, manche außerordentliche Sessionen werden im Ständerat darum auch nach wenigen Sekunden wieder für beendet erklärt.
Das ist schon oft vorgekommen in der letzten Zeit, dass der Präsident oder die Präsidentin des Ständerates die außerordentliche Session über x ein Thema eröffnet hat, um dann gleich festzustellen, dass man keine Geschäfte vorliegend habe und die außerordentliche Session wurde dann wieder geschlossen.
Auch nächste Woche hat sich der Ständerat bei der außerordentlichen Session zum Thema Europa nur mit einem einzigen Vorstoß zu beschäftigen. Es geht um den Rückzug des EU-Beitrittsgesuchs, den natürlich ein SVP-Ständerat fordert. Die Vorstöße zum Thema Unternehmenssteuerreform kommen in der gleichen Woche kaum verwunderlich von einem SP- und einem grünen Ständerat. Und bei der außerordentlichen Session zum Thema Kernenergie und alternative Energien, während der Nationalrat in seiner außerordentlichen Session zum gleichen Thema über 100 Vorstöße behandelt, sind es im Ständerat nur 10 und es fehlt zwischen Nationalrat und Ständerat an einer inhaltlichen Absprache.
Die grundlegenden Vorstöße, die jetzt im Nationalrat sind, also beispielsweise Vorstöße, welche einen sofortigen oder einen geordneten Ausstieg aus der Kernenergie verlangen, die stehen im Ständerat in dieser Session gar nicht zur Diskussion.
Während der Nationalrat also bereits in einer Woche innerhalb seiner außerordentlichen Session über einen allfälligen Atomausstieg befinden wird, kommt das Thema frühestens im Herbst in den Ständerat. Dann rücken die eidgenössischen Wahlen noch näher. Der politische und mediale Druck auf die Parlamentarier wird dann wohl noch größer sein.
FIFA-Präsident Sepp Blatter ist entlastet. Die Ethikkommission des Weltfußballverbandes hat ihn von Bestechungsvorwürfen freigesprochen. Die Präsidentenwahl könne am Mittwoch wie geplant stattfinden. Sepp Blatters Widersacher Mohammed bin Hammam ist nicht mehr im Rennen. Er wurde gemeinsam mit Jack Warner suspendiert. Die beiden Spitzenfunktionäre sollen versucht haben, für die Wahl bin Hammams zum FIFA-Präsidenten Stimmen zu kaufen. Marcel Melcher.
Normalerweise präsidiert der Schweizer Claudio Sulzer die FIFA-Ethikkommission. Um Vorwürfen der Vetternwirtschaft zu entgehen, ging Sulzer jedoch im Fall Blatter und Bin Hammam in den Ausstand. Unter dem Vorsitz des Namibiers Petrus Damasep prüfte die Ethikkommission, ob die Vorwürfe gegen die Beschuldigten stichhaltig genug sind, um ein umfassendes Verfahren einzuleiten. Im Fall von Bin Hammam und Warner war dies der Fall. Die Beschuldigten würden per sofort von sämtlichen FIFA-Aktivitäten vorläufig ausgeschlossen, erklärte der Ethikvorsitzende Petrus Damasep, auch wenn für Bin Hammam und Warner weiterhin die Unschuldsvermutung gelte. Von der Seite der nun Suspendierten war auch Sepp Blatter angeschwärzt worden. Der Präsident habe von den Zahlungen gewusst und nichts dagegen unternommen, so die Vorwürfe. Dies könne nicht genügend belegt oder erhärtet werden, kam die Ethikkommission zum Schluss. Die Aussage britischer Journalisten, auf solchen Grundlagen könne man doch keinen Präsidenten wählen, erwiderte FIFA-Generalsekretär Jérôme Valk, dass die Vorwürfe gegen Blatter nun geklärt seien und sich Bin Hammam selbst aus dem Kandidatenrennen genommen habe.
What has been said against Blatter has been cleaned by the Ethic Committee. And the other candidate withdrew before even the decision of the Ethics Committee came out. So why we should postpone the elections?
Wieso die Wahl verschieben? Die nunmehr rhetorische Frage des FIFA-Generalsekretärs.
Ja, mit Fußball geht es hier bei uns weiter. Der FC Sion ist einmal mehr Schweizer Fußball-Cup-Sieger. Im Finale in Basel gestern bezwang der FC Sion Neuenburg Samax mit 2:0. Der Cup-Mythos im Wallis lebt also weiter. 12 Finalteilnehmen, 12 Siege, eine einmalige Bilanz. Barbara Golpi.
Dem Gegner Neuenburg Xamax blieb am Ende nur die logische, aber bittere Erkenntnis.
Sion ist unschlagbar. Sieht so aus.
Stellvertretend Xamax-Verteidiger Frédéric Bache. Weshalb dies so ist, weshalb der FC Sion und der Cup eine solche Erfolgsgeschichte ist, kann auch Sion-Präsident Christian Constantin nicht erklären. Er weist lediglich darauf hin, dass auf dem Weg zum 12. Cup-Sieg das Hindernis Xamax gestern mit 2 schnellen Toren aus dem Weg geräumt wurde.
Je sais pas d'explication autre que aujourd'hui on avait un problème Es
sei einfach so. Auch beim nächsten Mal werde man sich wieder fragen, weshalb Sion einen Cup-Final einfach gewinne. Das Selbstvertrauen, der Glaube an den Cup-Sieg scheinen beim FC Sion einfach größer zu sein, als die Angst zu versagen und einen Cup-Final doch einmal zu verlieren. Genau diese einzigartige Clubgeschichte könne man auch dazu verwenden, die Spieler besonders zu motivieren, auch indem man sie neuen Spielen sofort und immer wieder erzähle. Und spätestens, wenn ein Spieler zum ersten Mal die tausenden begeisterten Walliser sieht, die gestern nach Basel fuhren, um den FC Sion anzufeuern und anschließend zu Hause feierten, spürt er, dass der Cup und der FC Sion eine ganz besondere Liebesgeschichte ist, die Präsident Christian Constantin gar nicht in Worte fassen will. Nicht, dass man ihm im nächsten Final den Cup noch wegnehme. Der Cup-Mythos geht im Wallis also auch nach der 12. Finalteilnahme von Sion weiter. Es bleibt dabei.
Sion ist unschlagbar. Sieht so aus.
Ja, es sieht so aus. Soweit heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies. Mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.